Werbung.
This is the new Weight Watchers, built for real life and real results, no matter what mode you're in. Maddie went all in for her big day and lost 33 pounds. Emily lost 85 pounds and hit her goal while still living her life.
Weight Watchers gave me the tools and I feel amazing.
Join the millions of members and lose weight with the number one doctor-recommended weight loss program.
I'm able to live my life and still hit my goals.
Lose more at WeightWatchers.com.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 23. Dezember. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja in Washington vor dem Kongress gesprochen, vor beiden Häusern, was eine große Ehre ist, den Amerikanern für die Unterstützung gedankt und sich hinterher sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Besuches gezeigt. Hat er es tatsächlich geschafft, die USA fester an die Ukraine zu binden?
Also ich glaube, fester ja. Es ist aber kein, wie soll man sagen, kein Vertrag, der da jetzt geschlossen worden ist. Ne? Es ist eine gute Gelegenheit gewesen für Zelensky, mit einer persönlichen Ansprache so ein bisschen Winning Hearts and Minds zu machen, also die Leute ja auch emotional abzuholen. Es ist ja eine große Symbolik, die man nicht unterschätzen darf, dass jemand dieses Risiko auf sich nimmt, in die USA zu reisen. Jemand, den die Russen sicherlich gerne aus dem Flugzeug geschossen hätten. Was man aber nicht erwarten darf, ist, dass sich die USA oder vor allen Dingen auch die Republikaner jetzt darauf festlegen lassen, auf Gedeih und Verderb die Ukraine zu unterstützen, auch weil es ja innenpolitisch ein Hebel ist, mit dem man in den Haushaltsverhandlungen ja die Demokraten unter Druck setzen kann und sagen kann, ja, können wir unterstützen, dafür wollen wir aber ABC haben. Aber es ist ein wichtiger Schritt. Man muss sich da auch Diplomatie, aber Politik auch insgesamt immer als so Trippelschritte vorstellen, wo man bestimmte Dinge eher versucht, wahrscheinlicher zu machen und andere Dinge unwahrscheinlicher zu machen. Und ich glaube, dafür ist es ein großer Schritt nach vorne gewesen.
Wir sehen ja, dass in den USA jetzt die Mehrheit im Repräsentantenhaus von den Demokraten an die Republikaner gibt. Es gibt ja Republikaner, die sehr, sehr kritisch sind, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Das heißt, sie würden erwarten, dass nach diesen Festtagen sehr, sehr schnell da wieder die Mühen der Ebene kommen und dann wird ganz konkret gefeilscht und dann ist die Ukraine ein Punkt in der amerikanischen Innenpolitik wie viele andere.
Nicht wie viele andere, aber es ist nicht der einzige Punkt, es ist auch nicht der wichtigste Punkt. Also die Amerikaner kämpfen ja seit Jahrzehnten mit der gesellschaftlichen Transformation in ihrer Innenpolitik auf der einen Seite und mit der Polarisierung, die wir verkörpert durch Trump in den letzten Jahren ja auch gesehen haben. Beides wird nicht aufhören, beides wird ein Thema für die USA insgesamt sein. Aber was natürlich jetzt der Fall ist, ist, dass dadurch, dass so eine starke Anziehungskraft, wie sie von Trump ausgegangen ist und damit auch eine Leuchtturmfunktion, wohin es gehen könnte, die ist gerade nicht da. Das heißt, es gibt schon die Möglichkeit für die Republikaner ein bisschen mehr auszutesten oder mehr Freiheit zu haben, was sie anbieten können. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und damit auch die Möglichkeit für Zelensky hier frühzeitig Flöcke einzuschlagen, aber doch schon mal Wege vorzuzeichnen, wie es denn aussehen könnte, bevor sich halt jemand festgelegt hat. Das Schlimmste ist in der Politik immer, wenn jemand vor ein Mikro getreten ist, was gesagt hat, dann kann er oder sie halt nicht wieder zurückrudern. Das will man natürlich vermeiden.
Das heißt ja immer, dass der Zelensky ein ganz herausragender Medienprofi sei und dass auch diese Inszenierung in den USA war ja offenbar sehr, sehr bewusst herbeigeführt. Er trug dieses grüne Militärzeugs, neben ihm der größere, elegant gekleidete, weißhaarige Joe Biden. Halten Sie diese Inszenierung für geglückt in Amerika?
Ja, ich glaube schon, dass die geglückt ist. Also erstens, ja klar, ist er ein Medienprofi. Ich meine, der hat früher sein Geld damit verdient. Jetzt kann man nicht sagen, dass er als Medienprofi diesen Krieg führt, sondern offensichtlich hat er andere Qualitäten, mit der er in der Lage ist, zusammen mit dem Team, das er hat, erfolgreich sowohl dieses Land im Krieg zu führen, als auch diesen Krieg zu führen. Ich glaube, das gehört beides mit dazu. Aber natürlich hat man hier sozusagen versucht, die Polarisierung zu machen. Er hat ja auch in der Rede gesagt, er kommt gerade von der Front von Bachmut, was ja glaubwürdig gewesen ist. Also was er verkörpert hat, ist Glaubwürdigkeit in dieser Rede gegenüber den Repräsentanten, den amerikanischen Repräsentanten. Und damit natürlich auch den Unterschied zwischen, ja, ihr sitzt hier im Schlips, auch wenn er das so nicht gesagt hat, aber das zeigt das ja. Und ich komme hier in dem Anzug, in dem ihr mich seit 10 Monaten seht, nämlich im grünen, nicht Tarnanzug, aber im militärgrünen Anzug daher. Und das macht die Unterschiede aus. Ihr könnt mich weiter unterstützen.
Man konnte natürlich auch den Eindruck gewinnen, dass der Biden ihm geradezu onkelhaft den Arm um die Schulter legt und dass schon was dran sein mag an dem Vorwurf der Russen, dass der Selenskyj ein Vasall ist der Amerikaner, der in deren Auftrag einen Krieg gegen sie führt.
Ja, das ist natürlich das Narrativ, dass die Russen sehr gerne kolportieren möchten, das auch hier und da verfängt, auch bei uns natürlich immer mal wieder so anklingt, die Amerikaner sind an allem schuld. Das ist immer so eine alte, aber auch sehr gerne genommene Weisheit. Und deswegen passt es so in dieses imperiale Amerika-Bild, dass Joe Biden da im Grunde genommen der nette Onkel oder der Vater ist, der aber im Hintergrund eigentlich der ganz böse ist. Und die Amerikaner steuern diesen Krieg der Ukrainer gegen die Russen. Und dann kommen die Russen und sagen, es ist ein Stellvertreterkrieg und die ganzen Geschichten. Das ist natürlich nicht so richtig super glaubwürdig. Also jetzt können wir tief in die ganze Kriegsgeschichte reingucken, der letzten Monate, aber auch Jahre. Aber wenn wir sehen, wie vorsichtig sowohl Joe Biden ist, als auch Olaf Scholz, den Ukrainern Waffen zu geben, die zu hohes Potenzial haben, dann ist es ja eben nicht so, dass die Ukrainer offensichtlich Vasallen sind, sondern die kämpfen halt um ihre eigene Freiheit und um ihr Überleben und sind bereit dafür alles zu tun. Ich glaube, da geht es eher darum, Maß zu halten, sozusagen aus Sicht der Amerikaner. Deswegen haben die Amerikaner ja auch keine langreichweitigen Raketen oder Raketenartillerie geliefert, weil sie offensichtlich hier und da ein bisschen Sorge haben, dass die Ukrainer übers Ziel hinausschießen könnten. Das selber will ich jetzt gar nicht bewerten, aber ich glaube, diese Idee des Vasallen ist eine ziemlich schräge Nummer. Denn es negiert ja alles, was da gerade an Überlebenskampf überhaupt stattfindet. Und es würde ja auch bedeuten, sozusagen ein bisschen perfide, dass man die Russen erstmal auf das eigene Gebiet vormarschieren lässt, um sie dann zurückzuschlagen unter dem Einsatz von Zehntausenden Leben der eigenen Soldaten, ist ein bisschen schräg eigentlich als Bild. Ne?
Wenn man jetzt mal nach den konkreten Ergebnissen des Besuches schaut, dann ist sicherlich das Handfesteste die Lieferung dieses Patriot-Abwehrsystems. Würden Sie erwarten, dass danach auch die Bereitschaft bei den Europäern wächst, über die Lieferung solcher Systeme nachzudenken?
Also die Franzosen und Italiener haben, glaube ich, schon angefangen zu liefern. Also alle kratzen zurzeit zusammen, was sie haben. Alle Blicke wenden sich wieder nach Deutschland. Auch wenn wir jetzt nicht so wahnsinnig viele Systeme haben, haben wir uns politisch natürlich wieder mal so wunderbar verstrickt in den letzten Wochen durch diese Patriot-Lieferungsgeschichte, die erst ein PR-Gag gewesen ist. Also ne, man bietet das Polen an. Polen sagt erst ja, dann sagt's nein, dann sagt's schiebt's in die Ukraine. Da ist es doch viel sinnvoller. Und nein, das wollen wir nicht. Wir wollen ja Bündnis. Wir wollen euch ja lieber schützen, als die Ukrainer schützen. Und jetzt sagen die Amerikaner einfach, ach, wisst ihr was, ihr lieben Deutschen, es ist uns eigentlich ziemlich egal, was ihr da erzählt. Wir schieben es jetzt einfach mal rüber, weil es nämlich sinnvoll ist. Also die Frage ist, insbesondere für Deutschland, wie man jetzt mit dieser unilateralen Maßnahme, dem Alleingang der Amerikaner, das was ja im kompletten Widerspruch zur deutschen Rhetorik, ja, keine Alleingänge und wir wollen alles zusammen machen, die Amerikaner sind unsere dicksten Freunde und wir machen nur, was die uns sagen, wie sie damit eigentlich umgehen wollen. Also ich erwarte, lange Rede, kurzer Sinn, keine, wie sagt man auf Deutsch, bold decision, nichts, wo die Ministerin oder der Kanzler jetzt vor die Kameras tritt und sagt, wir haben eine neue Lagebewertung und deswegen schicken wir jetzt diese Raketen. Man wird sich bis zum Schluss darum ringen und versuchen, das nicht zu machen. Gar nicht so sehr, weil man vielleicht die Bewertung nicht teilt, sondern einfach, weil das Koordinatensystem komplett fehlt in Deutschland für diese Geschichten.
Auf dem Rückflug von Amerika in die Ukraine hat ja Selenskyj nicht in Paris oder in Brüssel oder in Berlin einen Zwischenstopp eingelegt, sondern in Polen. War das vielleicht auch ein Zeichen für die Rolle der Westeuropäer in diesem Konflikt?
Das kann man sicherlich so interpretieren. Also ich habe Zelensky dazu nicht gefragt, haha. Es gibt natürlich einen technischen Grund. Also es ist zurzeit etwas schwer mit einem Flugzeug, insbesondere einem, in dem der ukrainische Präsident sitzt, in den ukrainischen Luftraum zu fliegen. Also das macht nicht so wahnsinnig viel Sinn. Von daher muss er den Weg über Polen wahrscheinlich ohnehin einschlagen, um in die Ukraine zu kommen. Aber natürlich ist es ein Zeichen an einen ganz wichtigen Verbündeten im NATO-Lager und Osteuropäer, die Polen einfach zurzeit sind. Und die Polen sind diejenigen, die zurzeit am massivsten aufrüsten. Auch diejenigen, die mit Blick auf die schweren Waffen am aktivsten gewesen sind, was die Lieferungen angeht, immer im Verhältnis zu dem, was man liefern kann. Von daher ist das, glaube ich, ein ganz klares Zeichen. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass er in Berlin vorbeigekommen wäre und vielleicht auch ein Vier-Augen-Gespräch mit Scholz gehabt hätte, so wie er es mit Biden gehabt hätte. Wir wissen ja auch nicht, was bei dem Gespräch mit Biden rausgekommen wäre. Aber diese Gespräche sind ja immer die Gelegenheit, im Gegensatz zu einer Videokonferenz, wo man wirklich unter vier Augen ist, es ist niemand anderes im Raum, die Wahrheit von Aussagen prüfen kann, weil sich das Menschliche ja nicht so einfach verbergen lässt, wie es das in einer Videokonferenz tut. Da weiß man auch nie, wer im Hintergrund mit sitzt oder ob da irgendjemand noch sozusagen eine PowerPoint-Folie irgendwie mitlaufen lässt und da irgendwie Antworten aufschreibt oder so. Also die Wahrheit des Momentes eines solchen Treffens wäre für Berlin und auch für die Ukraine gut gewesen und vielleicht auch ein Moment gewesen, der Scholz nochmal, ich will nicht sagen umgestimmt hätte, aber zumindest zu denken gegeben hätte, und vielleicht ihm auch in der Innenpolitik eine neue Möglichkeit gegeben hätte zu agieren.
Zelensky hat ja bei seinem Besuch in Amerika sehr deutlich gemacht, dass er für das kommende Jahr eine Entscheidung in diesem Krieg erwartet. Also dass er im kommenden Jahr die russischen Truppen von dem gesamten ukrainischen Territorium vertreiben möchte und wir dann im Grunde der Krieg dann aus ist. Halten Sie das für realistisch oder erwarten Sie, dass wir auch in einem Jahr Weihnachten hier noch sitzen und über den Krieg sprechen?
Also ich halte beides für gut möglich, ja. Also dass wir sowohl uns hier nächstes Jahr nochmal wieder über diesen Krieg unterhalten müssen, als auch, dass man es schafft, weil, kommen wir wieder zur alten Weisheit zurück, es hängt im Wesentlichen davon ab, was reinfließt in das Land, also in die Ukraine und gleichzeitig, was die Russen auch besorgen können an Kriegsmaterial, um diesen Krieg auf dem Schlachtfeld zu entscheiden, denn nur dort wird er entschieden. Kleiner Abbieger von hier. Natürlich ist es so, dass wenn die Ukraine es schafft, Russland von seinem Territorium komplett wieder zu vertreiben, dann ist der Krieg und vielleicht auch der Konflikt nicht vorbei. Weil die Kriegsziele Russlands stehen dann ja da. Solange Putin da ist, ist er mit diesen Kriegszielen verbunden. Wie weit das seine komische Truppe da ist, das ist dann noch die Frage. Aber solange Putin da ist, droht dieser Konflikt dann im Grunde genommen wieder auszubrechen. Deswegen ist es ja auch jetzt schon die Überlegung, wie stark muss man die Ukraine eigentlich nach dem Ende eines solchen ersten Krieges dann eigentlich ausrüsten, damit es nicht zu einem weiteren Krieg kommt. Also kann man Russland effektiv abschrecken. Und da zeigt sich, glaube ich, auch die Weitsichtigkeit einiger Staaten, die jetzt einfach schon sagen, naja, wir müssen im Grunde genommen jetzt schon daran denken, wie stark rüsten wir die aus und alles, was wir jetzt auf russischer Seite zerschießen, wird in den nächsten Jahren kein Problem sein. Denn keiner sozusagen östlich oder nordöstlich von uns, von Berlin, geht davon aus, dass die Russen, wenn es zu einer Art von Waffenstillstand kommt, dass bei denen sozusagen dass das Computerprogramm im Kopf ausgewechselt wird und die danach total friedliche Menschen sind und sagen, oh, es ist ja total gut gelaufen eigentlich, jetzt lassen wir das mal sein, wir haben zwar den Krieg verloren und haben nichts von unseren Zielen durchsetzen können, aber wir machen jetzt wieder eine auf friedliche Koexistenz oder wir leben jetzt alle nebeneinander und wir wollen Teil des europäischen Hauses sein. Das sind insbesondere diejenigen, die mehrfach von Russland überfallen worden sind, werden sagen, ihr habt den Schuss nicht gehört, wenn wir mit solchen Sprüchen wieder um die Ecke kommen. Da gibt's ja einige Texte in den letzten Wochen auch vom Kanzler, die teilweise ein bisschen falsch zitiert worden sind, aber doch in diese Richtung irgendwie weisen, wo es heißt, naja, wir könnten irgendwie zurück. Ich glaube, das schlimmste Wort, was man zurzeit benutzen kann, ist das Wort zurück, weil es gibt in der Tat keinen Zurück. Und es gibt auch keinen Kalten Krieg. Also es sind alles Bilder aus der Vergangenheit, die wir bemühen. Das kann ich verstehen, weil wir keine andere Blaupause haben. Aber ist da die Aufgabe deutscher Politik, eine neue Blaupause zu entwerfen? Und die haben wir noch nicht. Aber ich bin guter Dinge. Ich wünsche mir zusammen mit Olaf Scholz, dass wir diese Blaupause 2023 haben werden und dass wir dann hoffentlich diesen Krieg beenden, weil Deutschland sehr viel engagierter sein wird und seinen Worten Taten folgen lässt.
Ein Wort zu Weihnachten, Herr Mölling. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war die letzte Folge von Ukraine, die Lage in diesem Jahr. In der Woche nach Neujahr finden Sie uns wieder wie gewohnt mit aktuellen Ausgaben bei stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.
Werbung.
This is the new Weight Watchers, built for real life and real results, no matter what mode you're in. Maddie went all in for her big day and lost 33 pounds. Emily lost 85 pounds and hit her goal while still living her life.
Weight Watchers gave me the tools and I feel amazing.
Join the millions of members and lose weight with the number one doctor-recommended weight loss program.
I'm able to live my life and still hit my goals.
Lose more at weightwatchers.com.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com, code NEWS.
Werbung Ende.